Die letzten 6 Wochen vor Ostern haben wir als Familie eine sehr schwere Krise durchlebt, durchlitten, sind wir durchgegangen. Ich danke euch, die ihr uns auch geholfen habt im Gebet und mitgetragen habt, mitgelitten habt. Am Ende des Tages kann ich sagen, hat es eine gute Wendung genommen und eine unserer Töchter war schwer erkrankt, ist hier auf dem Weg der Besserung, sehr stark auf dem Weg der Besserung, aber das sah lange Zeit überhaupt nicht gut aus und es gab auch lange Zeit wenig Hoffnung. Also sagen wir es mal so, Hoffnung gibt es immer, aber die Perspektive, die Prognose war schlecht. Und ich bin immer noch stark unter diesem Eindruck, wie ihr vielleicht spüren könnt, dieser letzten 6 Wochen. Die haben echt Kraft gekostet. Und ich frage mich, was hätte ich gemacht, wenn ich nicht hätte beten können? Was hätte ich gemacht, wenn ich mich nicht hätte an unseren Herrn Jesus und an unseren Vater, zu dem wir unser Vater im Himmel sagen können, wenden konnte? Und ihr könnt euch vorstellen, diese letzten 6 Wochen waren eben auch davon geprägt, dass meine Frau war vor Ort und hat zusammen mit einer unserer Töchter hat versucht, die Krise halbwegs zu handeln und ich war zu Hause und ein bisschen weiter weg und mir blieb eigentlich auch nichts anderes übrig, als die eine oder andere schlechte Nachricht entgegenzunehmen und sie immer wieder zu Gott zu bringen. Aber was hätte ich gemacht, wenn ich nicht hätte beten können? Ich möchte mich nochmal bedanken bei euch, die ihr das mitgetragen habt, die ihr mitgebetet habt. Das hat wirklich sehr, sehr geholfen. Und natürlich können wir jetzt heute sagen, Halleluja, danke Gott, danke, dass du eingegriffen hast, dass du gehört hast, dass die Situation sich gewendet hat. Bevor diese Krise entstand, dachte ich, es wäre gut, mal eine Serie darüber zu machen, über Gebet, weil ich das Gefühl hatte, viele von uns haben keine richtige Vorstellung davon, was Gebet eigentlich ist, was Gebet bewirken kann. Wir sind teilweise sozialisiert, katholisch, evangelisch oder gar nicht und haben irgendwie seltsame Vorstellungen davon, was Gebet eigentlich ist. Manche sind auch abgeschreckt von Litaneien, von immer wiederkehrenden Worten, die auch langweilig anmuten. Und das ist sicher auch einer der Gründe, warum wir mit dem Gebet so eine gewisse gespaltene Beziehung haben. Und eher sagen, brauche ich eigentlich nicht. Die letzten 6 Wochen habe ich gemerkt, es ist unverzichtbar. Ich brauche es enorm, ich brauche es ganz, ganz stark. Jesus hat dieses Thema stark in den Vordergrund gerückt und er hat unglaublich viel dazu gesagt. Auch die Apostel in den Briefen haben sehr viel zu diesem Thema Gebet gesagt. Und wir wollen in den nächsten Wochen durch die Augen eines Löwen, durch die Augen des Löwen von Juda schauen und beginnen zu verstehen und uns an uns heranzulassen, was das eigentlich für ein Privileg ist, das wir haben, welchen Schatz wir da haben, den wir bisher nicht gehoben haben. Manchmal denke ich mir, Gebet wird dir genauso madig gemacht wie der Himmel. Himmel, für die meisten Leute ist das Langweiligste, was einem passieren kann. Und wenn du dir dann vorstellst, dass du da ewig zubringen musst, also es gar kein Ende nimmt, dann kriegen manche schon Schnappatmung und denken, will ich da überhaupt hin? Will ich wirklich ewig mein ganzes Leben auf einer Wolke sitzen, eine Harfe in der Hand haben und Luja singen? Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das muss ja tödlich langweilig sein. Und weil wir eben keine Vorstellung davon haben, wie krass, cool und wie atemberaubend, schön und wie unglaublich das sein wird, genauso ist uns das auch mit dem Gebet madig gemacht worden. Wir denken, Gebet ist langweilig, Gebet ist entsetzlich. Nee, wenn ich das nicht muss, dann lasse ich das sein. Da habe ich eigentlich keine Zeit dafür. Lieber bringe ich eine Stunde auf Instagram zu oder in den Social Media, statt zu beten. Jesus macht Halt unterwegs. Er ist mit den Jüngern unterwegs. Im Lukas, einer der Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, der vor Johannes, wir haben jetzt sehr viel uns mit Johannes befasst. Lukas berichtet es uns in seinem 11. Kapitel, Vers 1. Jesus macht unterwegs Halt und betet. Und als er fertig war, baten ihn seine Jünger: Herr, lehre uns beten. Das ist sehr bemerkenswert, denn es ist die einzige Bitte, die die Jünger an Jesus gerichtet haben, wo sie gesagt haben: Jesus, wir möchten etwas von dir lernen. Lehre uns, wie man das macht. Lehre uns beten. Wenn du jetzt Jesus vor dir hättest und du könntest ihn eine Sache bitten: Jesus, lehre mich. Was würdest du ihn bitten? Was hätten die Jünger ihn bitten können? Jesus, Brot vermehren, das war cool. Erklär uns doch mal nochmal genau, wie du das gemacht hast. Lehre uns doch, wie man Brot vermehrt. Stell dir vor, du könntest das tun. Was könntest du für ein Segen sein in den armen Regionen der Welt? Oder lehre uns, wie man Kranke heilt. Ja, wir könnten eine Krankenhausbewegung starten. Wenn wir das könnten, wie man Kranke heilt, dann würden wir dieser ganzen Not und Krankheit, die in der Welt herrscht, würden wir begegnen. Lehre uns zu beten, sagten die Jünger. Offensichtlich war das aus ihrer Perspektive, und die waren ja ganz dran, das sind ja Augenzeugen gewesen, das waren ja Leute, die mit Jesus unterwegs waren. Jesus hat ja nicht irgendwie so eine Stunde oder zwei mit ihnen verbracht und sich dann zurückgezogen in sein eigenes Leben gelebt, sondern Jesus hat ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit den Jüngern gelebt. Das heißt, die haben ihn in allen Aspekten, jede Minute ihres Lebens haben sie ihn beobachtet und erlebt. Und sie haben ihn eine Sache gebeten, und zwar: Herr, lehre mich, lehre uns beten. Lehre uns beten, als Jesus fertig war. Was haben die Jünger bei Jesus wahrgenommen? Und Jesus, wir können die Evangelien lesen und es wird immer wieder davon berichtet, dass er ständig gebetet hat. Und wenn wir das immer wieder auch in den Blick nehmen, was Johannes uns sagt, dass er sagt: Ich habe euch längst nicht alles aufgeschrieben, was ich hätte aufschreiben müssen. Das wäre gar nicht möglich gewesen, jedes Detail euch aufzuschreiben. Ich schreibe euch das Wichtigste auf, damit ihr einen Überblick bekommt, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt. Dann ist es wohl so, dass Jesus eigentlich ständig gebetet hat. Aber ein paar herausragende Augenblicke gab es, wo die Jünger sagen: Das bleibt jetzt besonders in Erinnerung. Und in diesem Falle war es wieder so. Und jetzt sagen sie: Herr, erklär uns das. Hilf uns, wie wir beten können. Meine Vorstellung davon, wenn ich das so überlege, ist: Sie haben gesehen, wie Jesus nach dem Gebet voll Autorität gewirkt hat. Sie haben im Grunde die Quelle erkannt, wo Jesus herausschöpft. Offensichtlich zog Jesus seine gesamte Kraft, seine gesamte Energie und alles, was er getan hatte, aus einer Beziehung, nämlich aus der Beziehung zu seinem Vater, aus einem Gespräch mit seinem Vater. Jesus hat also permanent in Kommunikation mit dem Vater gestanden. Wie so ein Navigationsgerät, das mit dem Satellit verbunden ist und zu jedem Zeitpunkt genau weiß, wo es sich auf dieser Erde befindet. So in einer ständigen Verbindung stand Jesus. Und wenn du die Geschichten alle so kennst, dann hat er nicht die ganze Zeit irgendwo in der Ecke gekniet und gebetet und den Kopf in seine Hände versunken, sondern der ist ja auch gelaufen, gewandert, hat mit Menschen geredet. Aber selbst dann war er in der Beziehung zu seinem Vater und hat mit ihm geredet, vielleicht auch nicht direkt mit Worten, aber mit Gedanken, hat zu ihm hochgeschaut, hat gesagt, Vater, was tust du gerade, was soll ich jetzt tun? Und hat sich so mit ihm abgestimmt. Also Gebet ist etwas mehr als nur, dass wir uns eine Stunde Zeit nehmen an einem Donnerstag. Wir treffen uns wieder am ersten Donnerstag, ist nun mal der 1. Mai, aber vielleicht hast du dann gerade besonders Zeit, wo wir in unseren Räumen uns treffen, um noch etwas tiefer einzusteigen in das Thema Gebet. Wir nennen das Holy Spirit Evening, wo so ein bisschen so auch, vielleicht wenn du sagst, ich habe noch mehr Hunger danach, mehr zu erfahren, wäre das der Platz, wo du hingehen könntest. Sie haben erlebt, dass Jesus aus dieser Quelle geschöpft hat. Offensichtlich ist ihnen das klar geworden. Und sie haben gesagt, hilf uns, dass wir auch an dieser Quelle dran sind. In den letzten 6 Wochen, ich habe euch schon kurz davon erzählt, ist mir deutlich geworden, dass wir meistens leidenschaftlich beten lernen, wenn wir in Not sind. Dann fangen wir an zu schreien. Dann schreiben wir Mails, hey, kannst du für uns beten? Dann schicken wir Gebetsaufrufe und bitten, dass alle möglichen Leute für uns beten. Dann fällt es uns plötzlich nicht schwer, vielleicht sogar eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde zu beten oder mehrmals am Tag. Und je nachdem, wie groß die Not ist, nimmst du dir dann auch plötzlich Zeit. Wäre es nicht cool, zu beten zu lernen, ohne dass du eine Not hast? Gut, nach der Krise ist immer vor der Krise. Und wenn du schon länger hier auf dieser Erde unterwegs bist, weißt du das, dass du gerade eine Krise durchstanden hast und du befürchten musst, dass die nächste Krise nur um die Ecke ist. Aber wäre es nicht schön, in dieser Zeit zwischen den Krisen, wo es dir jetzt gut geht, etwas zu lernen, was du dann vielleicht in dieser Situation, wo du es wirklich brauchst, auch kannst. Ich wünschte, wir würden das neu lernen. Ich wünschte, wir würden begreifen, was wir da haben, dass wir sagen dürfen, lieber Vater, der du bist im Himmel, dass wir uns an Gott direkt wenden können. Es ist offensichtlich das, was die Menschen damals am meisten elektrisiert hat und die religiösen Leute am meisten aufgeregt hat, dass du einfach zu deinem Vater kommen darfst und sagen kannst, lieber Vater, du darfst zu jeder Zeit kommen, zu jeder Zeit. Du brauchst dich nicht schlecht zu fühlen, du brauchst nicht irgendwie vorzuturnen, irgendwelche guten Noten vorzuweisen, sondern du darfst zu jeder Zeit zu ihm kommen. Du sollst zu jeder Zeit zu ihm kommen. Mein Wunsch für diese Serie ist, dass wir nicht aus der Not heraus beten, sondern dass wir beten aus einer neuen Vision, aus einer neuen Vorstellung davon, was Gebet überhaupt bedeutet. Aus Hoffnung und der Erkenntnis, dass wir gestalten dürfen, dass wir mit Gott eingeladen sind zu gestalten. Vielleicht folgst du noch nicht Jesus nach, vielleicht bist du heute zum ersten Mal da. Vielleicht ist dieses Thema für dich auch, wo du sagst, oh krass, komme ich ausgerechnet zu dem Anfang einer Serie, wo ich sage, ja, beten, das ist noch so weit von mir weg. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich überhaupt diesem Jesus nachfolgen kann. Aber vielleicht kann ich dir auch da den Mund wässrig machen und dir eine Vorstellung davon geben, was es Schönes möglich ist, wenn du in der Beziehung zu Gott, dem Vater, in der Beziehung zu Jesus lebst, mit ihm redest und so gestaltest, aktiv eingreifst, vorausschauend unterwegs bist, vielleicht sogar das ein oder andere deshalb abwenden kannst, weil du nicht erst betest, wenn Feuer unterm Dach ist, sondern schon ein paar Rauchmelder installierst, die dich davor bewahren, dass Feuer unter das Dach überhaupt kommt. So kann man es auch machen. Ich meine, ich preise die freiwilligen Feuerwehren und alle, die sich da einsetzen und die dann auch relativ tief schnell da sind. Aber manches lässt sich eigentlich ja auch deshalb vermeiden, wenn wir überhaupt mal begreifen, wie wir unterwegs sind. Der Apostel Paulus schreibt das an die Gemeinde in Thessaloniki. Er sagt, hört niemals auf zu beten. Hört niemals auf zu beten. Das heißt also, offensichtlich ist Gebet mehr als nur in einem Gottesdienst ein Gebet zu sprechen oder abends, bevor du ins Bett gehst, ein Gebet zu sprechen. Alles gut, ist alles wichtig und ist alles schön, auch beim Essen kann man beten, das kann man an verschiedenen Situationen beten. Aber die Vision, die Vorstellung, die Paulus hier entwickelt, ist, dass wir Menschen sind, die in einem konstanten Gespräch mit Gott sind. Konstante Gemeinschaft mit dem Vater. Und nun ist es aber so, dass viele von uns wissen, dass Gebet zwar ein Geschenk ist, das Gott uns gegeben hat, aber zugleich auch ein Ringen, eine Auseinandersetzung. Manche von uns sagen, ja, was soll ich denn da sagen? Was soll ich denn da formulieren? Kannst du mir ein Gebet aufschreiben? Manche wenden sich zu einem Gebetbuch, um irgendwelche Ideen zu bekommen, was sie sagen können. Aber auch das zeigt, dass du vielleicht in deiner Beziehung zum Vater und zu Jesus noch weit weg bist. Denn ich erinnere mich an ein Pärchen, das ich mal getraut habe. Die waren total zeitlich eingebunden. Er war im Marketing tätig und hat Zahnmedizin studiert, sehr stressiges Studium. Und dann haben die sich ineinander verliebt. Und dann saßen die plötzlich stundenlang im Auto und haben miteinander geredet. Und die sind nicht zu mir gekommen und haben gesagt, du, schreib uns doch mal auf, was wir da sagen können. Wir haben gerade keine Idee, was könnten wir denn zueinander sagen? Wie könnten wir denn die Zeit rumbringen? Die waren dann immer chronisch übernächtigt, weil es war gar kein Problem, die Zeit rumzubringen, weil sie so viel zu sagen hatten, weil sie sich gegenseitig so viel bedeutet hatten. Ich wünschte, wenn wir diese Serie jetzt hören und du dich da Woche für Woche auch mehr und mehr drauf einlässt, dass du erkennst, dass du nicht betest, wenn du Zeit hast oder ein Problem bekommst. Nicht dann alles hochfährst, alle Gebetsinitiativen hochfährst und sagst, jetzt muss ich unbedingt beten, jetzt muss ich mir unbedingt Zeit nehmen, ich habe zwar keine Zeit, aber jetzt bete ich. Sondern, dass du jemand wirst, der mit dem Vater lebt und spricht. Denn das, wozu uns Jesus einlädt in die Nachfolge, ist nicht, dass wir Jesus so nehmen wie das Sozialamt oder irgendeine Behörde, wo wir hingehen, wenn wir wieder ein Problem haben und dann nimmt sich die Person für uns etwas Zeit und organisiert das, was wir bitten und klärt unser Problem. Und dann gehen wir wieder weg und leben unser eigenes Leben. So ist die Vorstellung in der Beziehung zu Jesus nicht. So haben es auch die Jünger nicht gelebt. Und wir haben es gerade gesungen, Jesus ist auferstanden. Wir können jeden Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche in einer Beziehung zu ihm leben. Und warum ist das wichtig? Jesus hat das so schön gesagt, als er im Garten Gethsemane war, ihr habt es vielleicht noch in Erinnerung, wo er so stark unter Druck geraten ist und wo er die Jünger mitgenommen hat und gesagt hat, könnt ihr bitte eine Stunde da bleiben und beten, ich muss mal ein bisschen weitergehen und noch mit meinem Vater reden. Und dann sagt er etwas Bemerkenswertes, er sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auch auf Probleme zu reagieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf Schwierigkeiten zu reagieren. Und eine Möglichkeit ist, dass wir schlafen. Das haben die Jünger getan. Es war plötzlich für sie zu schwer. Sie sind in eine Depression, in eine Melancholie, in eine Hoffnungslosigkeit verfallen. Und Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet, der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und das weißt du an dir, spätestens wenn du beim nächsten Sahnestück vorbeikommst, wie schwach deine menschliche Natur ist. Du weißt, Cholesterin ist nicht gut, du weißt, du solltest das nicht essen, aber dann denkst du dir, ach, das eine Sahnestückchen sieht ja eh niemand. Das esse ich jetzt. Oder andere Dinge, wo du sagst, ja, mache ich jetzt trotzdem. Ich lasse mich gehen, das gönne ich mir jetzt, das habe ich mir verdient. Du kennst deine schwache Natur, du kennst deine Neigung, dass du eher doch dann schläfst, dass du eher doch dich dann ablenkst, dass du eher dann doch andere Sachen machst und andere Sachen denkst. Aber Jesus sagt, in dir gibt es auch einen Geist und wenn du Jesus nachfolgst, dann lebt ja auch der Heilige Geist in dir. Und der wäre schon willig. Der würde schon wollen. Und dann sagt Jesus, es hat auch einen großen Vorteil. Denn wenn du betest, wenn du diesen Lebensstil des Gebets lebst, wenn du also in einer kontinuierlichen Beziehung zum Vater lebst, bewahrt dich das vor mancher Schwierigkeit, vor mancher Versuchung, vor mancher Katastrophe, vor manchem Abweg, Umweg, vor manchem unnötigen Schmerz. Und das ist letztlich auch eine Verheißung, die Jesus uns gibt. Er sagt, wenn du in der Beziehung zu mir lebst, wenn du also mir nachfolgst, dann bewahrt dich das vor manchem Unvernünftigen. Und wir alle haben schon unvernünftige Dinge getan und wir haben genau gewusst, dass es unvernünftig ist und haben es doch getan. Und später haben wir es dann bereut und haben gesagt, ach, war das krass, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben, jetzt habe ich noch so viel Monat und so wenig auf meinem Konto noch, so viel Monat noch da. Und hätte ich das nur nicht gemacht, wäre ich nur vernünftiger gewesen, hätte ich nur mehr Weisheit gehabt, hätte ich nur mehr Verstand gehabt. Und genau das ist das, was Jesus uns verheißt, wenn wir ihm anfangen nachzufolgen. Er lädt uns nicht ein in eine Religion oder in eine irgendwie geistliche Übung, sondern er lädt uns in eine Beziehung. Und er sagt, hey, wenn du im Gespräch, und das ist ja das, was Beten bedeutet, mit Gott reden und hören, wenn du im Gespräch mit mir bleibst, dann kann ich dir helfen, manches unnötige Leid zu vermeiden. Manchen Ehebruch, manche zerbrochene Beziehung, manchen Mist, den du verursachst, zu vermeiden. So ist Gebet auch ein Kampf gegen Müdigkeit und Ablenkung. Es ist eine Auseinandersetzung. Das musst du schon wollen. Aber ist es nicht schön zu wissen, wenn du diesen Weg gehst, dass du dir manches Leid ersparst? Jesus steigt dann etwas tiefer ein und sagt, und wollte den Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollen, ohne sich entmutigen zu lassen. Das ist dann etwas weiter im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel ab Vers 1. Unablässig beten, nicht müde werden, nicht sich entmutigen lassen. Das ist im Grunde, was Paulus sagt, als er an die Galater schreibt, lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Gebt nicht vorher auf, lasst euch nicht ermutigen, werdet nicht müde. Lasst euch nicht einreden, dass das alles sinnlos ist. Probiert es mindestens mal aus. Lasst euch nicht entmutigen. Es gibt eine Bibelübersetzung, die Volksbibel. Wenn du unsere App hast, dann findest du die auch unter Bibeln, kannst du die Bibel nutzen. Die Volksbibel sagt, Jesus benutzt mal wieder einen Vergleich, um klarzumachen, dass man beim Beten auch mal rumnerven sollte und so lange durchbeten, bis Gott handelt. Also das, was jetzt gleich Jesus erzählt und was ich euch vorlesen werde, hat folgenden Sinn. Es soll dich ermutigen, nicht aufzugeben, dich nicht entmutigen zu lassen. Es soll dich ermutigen, rumzunerven und durchzubeten, bis Gott handelt. Deshalb erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Und das habe ich hier in meiner Bibel mitgebracht und das möchte ich euch jetzt gerade mal vorlesen. In einer Stadt lebte ein Richter. Der fragte nicht nach Gott und hat auch auf keinen Menschen Rücksicht genommen. Also ein ungerechter Richter, ein korrupter Richter. Ein Wahnsinn für jedes Rechtssystem. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir total egal, aber die Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will, sonst bringt sie mich durch ihr ständiges Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit ging? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Eine der schwierigen Geschichten, die Jesus erzählt, die nicht so leicht eingängig sind, wo du denkst, ja, also das regt dich schon total auf, gerade wenn du so auf Gerechtigkeit bist oder so woke unterwegs bist, dann denkst du dir, ich habe die Richter sowieso auf dem Kieker, jetzt habe ich wieder so einen gefunden, der total korrupt ist und die arme Witwe, das war damals der schwächste Glied in der Kette, Witwen waren überhaupt, wenn sie erlebt haben, dass ihr Mann gestorben ist, ziemlich arm dran. In manchen Regionen der Welt ist das heute noch so, dass Witwen wirklich am schlechtesten dran sind und angewiesen waren, dass ihre Söhne, wenn sie Söhne hatten, dann wenigstens ihr helfen und wenn sie die nicht hatten, dann kamen sie also überhaupt nicht zu ihrem Recht. Jesus gebraucht hier ein Stilmittel, wo du richtig merkst, aus der jüdischen Tradition als Rabbiner, er sagt, ich male hier mal ein krasses Bild auf der Gegenseite noch mal ein krasses Bild. Und dann letztlich bringt er das zusammen und sagt, wenn schon X, also wenn schon dieser Richter, der nun wirklich Schlimmes Recht schafft, wie viel mehr Gott, Y, wie viel mehr Gott. Und als ich diesen Text meditierte, und ich habe ihn in dieser Krise meditiert, vor allen Dingen, als die Antwort ausgeblieben ist, und das ist ja auch in dieser Geschichte, dass diese Frau x-mal kommen muss, und Jesus sagt dann, wie viel mehr, wenn wir Tag und Nacht zu ihm schreien, wie viel mehr. Also diese Frau rennt wirklich ständig hin, wird ständig abgewiesen, ständig bekommt sie keine Antwort oder nicht die Antwort, die sie braucht. Als ich diesen Text meditierte, habe ich mir gedacht, es gibt 1000 Gründe, wenn wir beten, warum wir keine Antwort bekommen, jedenfalls nicht sofort. Und wir wissen nicht, was der Grund ist. Könnte Gottes Plan sein, könnte Gottes Timing sein. Es könnte aber auch sein, beispielsweise, wenn du um Versorgung bittest und sagst, Herr, ich habe Not, hilf mir, dann wissen wir alle, dass Gott nicht eine Notenpresse im Himmel anwirft und Geldscheine vom Himmel regnen lässt, sondern dass Gott die Versorgung durch andere Menschen bringt, also durch dich. Dass Gott dir sagt, gib diesem Menschen 100 Euro. Aber schon die Zahl 100 Euro lässt bei dir das Blut in den Adern erfrieren. Ich hatte eher an 10 Euro gedacht und 10 Euro finde ich noch viel. 100 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro, solche Sachen, das will ich überhaupt gar nicht denken. Geschweige denn hören. So, und jetzt betet dieser Mensch, Herr, ich habe Not, ich brauche Hilfe. Und du bist vielleicht auch jemand, der Jesus nachfolgt und irgendwie hast du den inneren Eindruck, du solltest handeln. Aber du willst nicht. Du willst einfach nicht. Denkst du, ach, es wird sich schon lösen. Und schon hast du hier eine Gebetsverzögerung, wo der betet, gar nichts dafür kann, weil der hört, nicht hört. Oder hört, aber nicht handelt. Und so gibt es viele, viele, viele Gründe, warum, wenn wir beten, bestimmte Dinge nicht sofort passieren. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja auch nicht darum, dass wir eine Münze in den Automaten werfen und der Automat rattert und unten das Erbetene unten rauskommt. Sondern es geht ja um was viel Tieferes, nämlich um unser Vertrauen zu Gott, dem Vater. Und so haben wir eine Waffe. Und diese Waffe ist Beharrlichkeit. Diese Waffe ist Glaube. Diese Waffe ist, dass wir wissen, dass Gott antworten wird, dass Gott handeln wird, dass Gott eingreifen wird, weil er es uns verheißen hat. Die Verheißung ist, Gott hört dich. Und die Beharrlichkeit, die diese Witwe jetzt hier hat und die auch der Paulus uns anempfiehlt und sagt, bleib dran, bleib dran, bleib dran, ist nicht, dass du das mit irgendeiner Willenskraft versuchst zu organisieren, sondern es ist gegründet auf der Verheißung, ich werde dich hören, ich werde antworten. Und so heißt beten, Gott beim Wort nehmen. Beten heißt, sich auf das, was er sagt, verlassen. Beten heißt letztlich Glauben, Glauben in Aktion. Beten heißt Glauben, auf seine Verheißungen vertrauen. Und dann fasst ja Jesus dieses Gleichnis zusammen. Und ihr denkt nochmal, was er am Anfang gesagt hat. Ich erzähle euch das, damit ihr euch nicht entmutigen lasst, damit ihr beharrlich bleibt. Ich erzähle euch das, damit ihr rumnervt und dranbleibt. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich weiße Schuhe trage. Schaut mal hin, habt ihr noch nicht hingeschaut. Die weißen Schuhe sind meine Durchbruchsschuhe. Da gab es einen Mittwoch um 15.30 Uhr, ich weiß es noch genau, 15.30 Uhr bis 17 Uhr. Da hatte ich ganz stark den Eindruck, in diesen 1,5 Stunden, jetzt ist der Durchbruch geschehen. Wir haben noch gar nichts gesehen, es hat sich noch überhaupt nichts verändert. Eigentlich war es noch finsterer geworden, noch schlimmer geworden, noch aussichtsloser geworden. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich ein bisschen verrückt, ich bin dann einfach ins Schuhgeschäft gegangen und habe mir weiße Schuhe gekauft und habe gesagt, diese Schuhe kaufe ich mir jetzt, das sind meine Durchbruchschuhe. Als sichtbares Zeichen, dass wir einen Durchbruch erreicht haben. Und dann ging noch die ganze Nacht auf Donnerstag. Und am Donnerstagmorgen macht meine Tochter die Augen auf und sieht wieder Licht. Bis dahin war sie in absoluter Finsternis. Und von da an ging es besser. Das ist das, was die alten gläubigen Gemeinden haben. Bete, bis der Durchbruch geschieht. Bete, bis Gott handelt. Hör nicht vorher auf. Hör nicht vorher auf. Vertraue auf seine Verheißungen. Und dann sagt Jesus, die Frage ist für mich also nicht so sehr, ob Gott handelt. Das ist nochmal Volksbibel. Darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht um die Frage, ob Gott handelt. Das ist für Jesus absolut klar. Und das will er auch mit dieser Geschichte gar nicht erzählen. Er will nicht erzählen, dass Gott besser ist als dieser Richter und so weiter und so weiter, sondern die Frage, die Jesus bewegt und die er uns in unserem Herzen sagen will, ist, die Frage ist vielmehr, wie viele Leute noch da sein werden, die dem Menschensohn, dem Auserwählten, auf diese Art und Weise vertrauen, wenn er dann irgendwann auf die Erde zurückkommen wird. Wie viele Menschen wird es geben, die ihm auf diese Art und Weise vertrauen, die sagen, Jesus, dass du mich liebst, ist gar keine Frage. Dass du es gut mit mir meinst, ist gar keine Frage. Dass du auch das Schlimmste zum Guten wenden kannst, ist gar keine Frage. Dass du eine Perspektive hast, die über mein Leben hinausgeht, ist gar keine Frage. Dass mit dem Tod nicht alles aus ist, ist gar keine Frage. Das ist alles überhaupt keine Frage. Dass der Vater mich liebt, dass ich kommen darf, dass ich erlöst bin, dass ich am Kreuz alles vergeben bekommen habe, dass ich gerecht gemacht worden bin, dass ich einfach so zu Gott kommen kann. Alles keine Frage. Die Frage ist, wird Jesus, wenn er kommt, Menschen finden, die rumnerven und dranbleiben, bis Gott antwortet? Wird Gott dich finden, der so eine Haltung hat, der sagt, ich bleibe dran, ich lasse mich nicht ermutigen, egal was kommt, ich verzweifle auch nicht an Gott, weil ich brauche nicht an Gott zu verzweifeln. Und das ist das, was Jesus sagt, dass man beim Beten auch mal rumnerven soll und so lange durchbeten, bis Gott handelt. Nicht aufhören, nicht einfach sagen, Jesus, du hast es gehört. Warum das so ist, das will ich jetzt hier nicht entfalten. Das wird eines der nächsten Sonntage das Thema sein, warum das so ist. Vielleicht verstehst du das auch gerade nicht. Warum muss man rumnerven? Warum muss man dranbleiben? Warum muss man diese Zeit aufwenden? Das hat vor allen Dingen was mit dir zu tun. Das hat vor allen Dingen was mit deinem Herzen zu tun. Das hat vor allen Dingen was mit deiner Beziehung zum Vater zu tun. Die Verheißung, die Gott dir heute gibt, wenn du das hörst und sagst, okay, interessant, habe ich so noch nicht gesehen. Rumnerven und dranbleiben, bis Gott handelt. Rumnerven und dranbleiben, bis du den weißen Schuh siehst. Rumnerven und dranbleiben, bis der Durchbruch kommt. Ergebe dir, wonach du dich vom Herzen sehnst und führt alle deine Pläne zum Ziel. Ist das nicht eine tolle Verheißung aus dem Psalmen, Vers 5? Und du denkst dir, was? Gott macht alle meine Pläne und führt sie zum Ziel? Weißt du, wenn du in der Beziehung zum Vater lebst, wenn du im Gespräch mit dem Vater bist, wenn du im ständigen Austausch bist mit dem Vater, dann merkst du ja, dass deine Pläne von den Plänen, die Gott eigentlich mit dir hat, abweicht, dass deine Spannung kommt. Und dann hast du die Möglichkeit, zurückzukommen und zu sagen, Vater, deine Pläne sind meine Pläne. Deine Vorstellungen sind meine Vorstellungen. Das, was du vorbereitet hast, ist gut für mich. Ich möchte darin gerne leben. Ich möchte das gerne erfahren. Eine kostbare Verheißung. Und auf die können wir uns stellen. Und dann beten wir nicht aus Pflicht. Dann haben wir kein schlechtes Gewissen und denken, ach, ich müsste, aber ich habe eigentlich keine Zeit. Sondern dann beten wir, weil es richtig cool ist. Weil das eigentlich überhaupt die einzige Lösung ist. Aus Vision, aus Hoffnung und aus Erkenntnis, dass wenn wir diese Tür aufstoßen, wenn du diese Tür in deinem Leben aufstößt, Dinge möglich werden, von denen du gar nicht gedacht hast, dass sie möglich werden. Und dann wird diese Hoffnung für dich zu einem inneren Feuer, und das ist mein Gebet. Zu einem inneren Feuer, nicht nur eine Idee, man müsste, man sollte, man könnte, sondern zu einem richtigen Antrieb. Gebe dir, wonach du dich von Herzen sehnst, und führe alle deine Pläne zum Ziel. Deine Pläne, die jetzt Gottes Pläne sind, weil du mit ihm kooperierst. Wenn du das schon heute möchtest, kannst du damit anfangen. Kannst du sagen, Jesus Christ, hilf mir, lass mich das mehr verstehen. Wenn du mehr hören möchtest, kommst du nächsten Sonntag wieder. Wir beleuchten das von allen möglichen Seiten. Wir haben alle unsere Kommunikatoren aufgefahren. Jeder wird seine Perspektive noch darauf bringen. Deshalb wird ein reicher Blumenstrauß sein von guten Impulsen. Und wenn du sagst, Jesus, ich habe dir überhaupt noch nicht gesagt, dass ich dich lieb habe und dass ich dir nachfolgen will. Ich möchte, dass du mich erlöst. Wenn das dein Gebet ist, kannst du das jetzt auch formulieren. Kannst du sagen, Jesus, hier bin ich. Ich möchte dir nachfolgen beim letzten Lied, das wir jetzt singen werden. Vielleicht möchtest du einfach dazu aufstehen und Jesus auch dein Leben anvertrauen.